möchte beginnen mit einem Abschnitt aus dem Jesaja, aus dem Propheten Jesaja, zur Einleitung, und zwar aus Kapitel 12 lesen, das gesamte Kapitel 12. Jesaja 12, es ist nicht so lang wie Römer 8, aber ich habe mich gefreut, das als Einleitung auch die Schriftlesung zu haben. Jesaja Kapitel 12. Und an jenem Tag wirst du sagen, ich preise dich, Herr, denn du warst gegen mich erzürnt. Doch dein Zorn hat sich gewendet und du hast mich getröstet. Siehe, Gott ist mein Heil, ich werde voll vertrauen und lasse mir nicht grauen, denn ja, der Herr ist meine Kraft und mein Lied und er wurde mir zur Rettung. Und ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils und werdet sagen zu jener Zeit, dankt dem Herrn, ruft seinem Namen an, verkündigt unter den Völkern seine Taten, erinnert daran, dass sein Name hoch erhaben ist. Singt dem Herrn, denn er hat Herrliches getan. Das soll bekannt werden auf der ganzen Erde. Jauchze und rühme, die du in Zion wohnst, denn der Heilige Israels ist groß in deiner Mitte. Dieser Abschnitt hier aus Jesaja 12 steht im Zusammenhang des Lobes Israels zu Beginn des tausendjährigen Reiches. Das erlöste Israel wird dieses Loblied zu Ehren Gottes singen. Die Sorgen dieser Zeit sind vergangen, aber Gott wird bis in alle Ewigkeit gelobt werden. Aus allen Himmelsrichtungen, aus Ost, aus West, Süd und Nord werden die Menschen kommen und Gott preisen, ihm Danke sagen, dass sein Zorn sich abgewandt hat und er uns getröstet hat. Das geschieht auf ganz unterschiedliche Weise, doch das Ziel ist eins, Gott soll erhoben, gelobt werden. Auch wenn dieser Abschnitt jetzt hier von Israel spricht, so wissen wir doch aus der ganzen Heiligen Schrift, dass alle Kinder Gottes Gott in Ewigkeit preisen werden, ihn erheben werden, ihn loben werden. Warum dann nicht schon hier? Und warum nicht von dir? Auch in Berlin gibt es viele Menschen, die Gott lieben und ehren. Und ich freue mich über die Gnade Gottes, dass wir in dieser Stadt doch einige Errettete sein dürfen. Gott ist uns gnädig, ihm sei Dank. Ja, warum nicht schon hier und warum nicht von dir? Das soll das Thema der heutigen Predigt sein. Warum nicht schon hier, warum nicht von dir? Der Untertitel könnte lauten, ein begeisterndes Leben steckt an. Ja, warum können wir so glücklich, so begeistert wirklich sein von der Rettung von unserem Herrn Jesus Christus, von Gott? Wir können begeistert sein, weil er uns das Leben geschenkt hat zuerst. Er ist auch der, das Leben erhält, trotz unserer Abkehr. Er ist es, und das ist so wunderbar, der seinen Maßstab nicht anpasst, sondern diese Großartigkeit, diese Heiligkeit, in der er, die sein Maßstab ist, beibehält und uns anpasst, uns gerecht spricht. Er ist es, der uns Wiedergeburt schenkt und damit nicht nur dieses Leben. Er ist es, der uns segnet mit so unvorstellbaren Dingen. Er ist es, der auch in schwierigen Situationen unser Tröster ist. Und er ist es, der wiederkommen wird und uns zu sich aufnehmen wird. Oh, es gibt so viele Dinge, die noch in diese Liste gehören, aber zusammenfassend können wir sagen, Gott ist so gut. Gott ist gut, Gott ist gnädig, seine Gnade währt ewiglich, wie der Psalmist das im 136. Psalm immer wieder zu sagen betont. Und diese Freude, diese Begeisterung, die werden wir Gott in alle Ewigkeit entgegenbringen. Aber die Frage heute, warum nicht schon hier und warum nicht von dir? Von Luther wird eine Geschichte erzählt. Er sagte, wenn Gott in seinen Gaben auszuteilen kärger wäre, so würden wir ihm dankbarer sein. Als wenn er einen jeglichen Menschen nur mit einem Beine oder Fuße ließe geboren werden und gebe ihm hernach im 7. Jahr das andere Bein, im 14. gebe er ihm erst eine Hand und im 20. die andere Hand, so würden wir Gottes Wohltaten und Gaben besser erkennen und viel werter halten und Gott dankbarer sein, wenn wir derselbigen eine Zeit lang müssten beraubt sein. Nun aber überschüttet uns Gott und gibt uns seine Gaben schier alle auf einen Haufen. Das sagte Luther. Es gibt wirklich so viele Dinge, für die wir dankbar sein können. Aber um in der Sprache von Malachi zu bleiben, durch den er ja auch hier durchgeht, sind unsere Opfer oft so krank, verkrüppelt, blind, unwürdig. Er sagt in Kapitel 1, Vers 8, der Prophet Maleachi: Und wenn ihr ein blindes Tier zum Opfer bringt, ist das nichts Böses? Und wenn ihr ein lahmes oder krankes darbringt, ist das nicht auch Böses? Bringt es doch dem Statthalter. Wird er Wohlgefallen an dir haben und dich freundlich beachten, spricht der Herr der Herrscher. Wie geben wir Gott die Ehre? Welche Opfer bringen wir dem Herrn? Freuen wir uns über diese alltäglichen Dinge, über unsere Hände, über unsere Füße, dass wir gesund sind? Oder beschreibt Luther auch dein Leben? Ich möchte mit uns zusammen heute den Psalm 145 lesen und die ersten Verse daraus intensiver behandeln. Es ist ein Loblied, das uns auch heute Morgen dazu bewegen wird, Gott mit unserem Leben zu ehren. Lasst mich den Psalm einmal als Gesamtes vorlesen und dann werden wir die ersten 5 bis 7 Verse intensiver behandeln. Ein Loblied von David. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben immer und ewiglich. Täglich will ich dich preisen und deinen Namen rühmen immer und ewiglich. Groß ist der Herr und hoch zu rühmen, ja, seine Größe ist unerforschlich. Ein Geschlecht rühme dem anderen deine Werke und verkündige deine mächtigen Taten. Von dem herrlichen Glanz deiner Majestät will ich sprechen und von deinen Wundertaten. Von der Macht deines furchterregenden Waltens soll man reden und deine Größe will ich verkünden. Das Lob deiner großen Güte soll man reichlich fließen lassen und deine Gerechtigkeit soll man jubelnd rühmen. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Der Herr ist gütig gegen alle, und seine Barmherzigkeit waltet über allen seinen Werken. Alle deine Werke werden dich loben, o Herr, und deine Getreuen dich preisen. Von der Herrlichkeit deines Reiches werden sie reden und von deiner Macht sprechen, dass sie den Menschenkindern seine mächtigen Taten verkünden und die prachtvolle Herrlichkeit seines Reiches. Dein Reich ist ein Reich für alle Ewigkeiten und deine Herrschaft währt durch alle Geschlechter. Der Herr stützt alle Strauchelnden und richtet alle auf, die gebeugt sind. Alle Augen warten auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, mit Wohlgefallen. Und der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in allen seinen Werken. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Er erfüllt das Begehren derer, die ihn fürchten. Er hört ihr Schreien und rettet sie. Der Herr behütet alle, die ihn lieben, und er wird alle Gottlosen vertilgen. Mein Mund soll den Ruhm des Herrn verkünden, und alles Fleisch lobe seinen heiligen Namen immer und ewiglich. Dieser Psalm 145, das ist der letzte David zugesprochene Psalm. Und es ist so wie der Psalm 119 und auch andere, ein alphabetischer Psalm. Das heißt, die Verse, die beginnen hier immer mit dem nächsten Buchstaben des Alphabetes. Der erste Vers mit A, der zweite mit B, mit C, vielmehr mit Aleph, Bet, Gimel, Daleth. Ich danke Dieter für den tollen Unterricht. Und mit viel Kunst hat der Psalmist hier diesen Lobgesang ausformuliert, zusammengesetzt, hat sich Gedanken gemacht, was er sagen möchte, um wirklich im Alphabet auch zu bleiben. Es ist ein künstlerisch-dichterischer Psalm und so war es auch leichter, sich den zu merken, wenn man gleich wusste, wie ging der nächste Vers nochmal los? Ah, das muss der nächste Buchstabe sein. Dieser Psalm wird als einziger in der Schrift ein Loblied genannt. Loblied oder Lobgesang. Und er gibt den ganzen Psalmen so den Namen. Ein Loblied von David lesen wir am Anfang im ersten Vers. Und das ist wirklich ein Psalm, in dem es so um das Lob Gottes geht. Und zwar um nichts anderes, nur um das Lob Gottes. Es wird 40 Mal sein Name genannt oder auf Gott Bezug genommen. 40 Mal in diesen 21 Versen. 34 Mal werden Eigenschaften oder Werke Gottes genannt. Es ist ein Loblied auf den großartigen Gott. Und der Name ist dem Inhalt hier wirklich völlig angemessen. Lauter Lobpreis. Als David diesen Psalm hier schrieb, da ging er darin völlig unter, sag ich mal. Da ist nicht irgendwie ohne jegliche Beimischung kein Ton von Bitte, von irgendwelchen persönlichen Anliegen, keine Bitte, nicht mal Danksagung für von Gott erhaltene Segnungen, sondern rein nur anbetendes Lob in diesem Psalm. David, der erwähnt hier mehrere Eigenschaften Gottes, darunter seine Größe, seine Gnade, Güte, Barmherzigkeit, seine Herrlichkeit und Macht, seine Gerechtigkeit und Freundlichkeit, sein liebevolles Handeln. Wer würde so einen Gott nicht preisen wollen? Warum nicht schon hier? Warum nicht von dir? David sagt uns in diesem Psalm nicht nur, warum wir Gott preisen sollen, sondern auch wann. Wann sollen wir Gott preisen? Und wenn wir Vers 1 und 2 nochmal lesen, sehen wir, dass wir Gott täglich preisen, loben können. Ich lese nochmal die ersten beiden Verse, wo es heißt, ein Loblied von David, ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben, immer und ewiglich. Täglich will ich dich preisen und deinen Namen rühmen, immer und ewiglich. Ich will dich erheben. Jemand erheben oder erhöhen heißt, ihn auf den hohen Platz stellen, wo er die anderen überragt. Wahrscheinlich auch, weil er es verdient hat. Wir denken dabei sehr schnell an diese erbrachte Leistung. Der hat das verdient, da oben zu stehen. Er hat was ganz Tolles gemacht. Wir sehen die Sportler, gerade jetzt in diesen Tagen, wie sie hoch gepriesen werden, wie toll sie gespielt haben, wie wunderbar ein ganzes Völker sind in Ekstase. Und andere wiederum, die Namen, sie sind so berauschend, sie klingen so toll, man meint, sie haben ganz tolle Dinge gebracht und sie sind nach Hause gefahren. Wir wissen, wie schnell man von diesem Podest herunterfallen kann. Diese Menschen können ihre Leistung nicht mehr bringen oder es kommt ans Tageslicht, dass sie gedopt haben, dass es nicht echt war. Aber hier geht es nicht um erbrachte Leistung, warum dieserjenige, der hier hochgehoben wird, da steht. Das ist nicht in erster Linie der Grund. Wie kann jemand erhöht werden, der schon in höchster, alles überragender Stellung ist? Wenn wir uns in Gott erhöhen wollen, wie geschieht das? Der Psalmist hier, der macht uns das vor. Er erkennt Gottes Hoheit an, er erkennt, ihn aufs Höchste zu bewundern, er gibt seiner Bewunderung Preis, er ist begeistert von unserem Gott. Er, der König David, das müssen wir uns vor Augen halten, er war einer der mächtigsten Könige. Von ihm heißt es in seiner Jugendzeit schon, Saul hat 1000 geschlagen, David wie viel? 10.000. Alle haben ihm zugejubelt. Und dieser wunderbare König, er sagt, dieser angesehene König, er sagt, ich will dich erheben, mein Gott, du König. Er, der König, sagt zum Herrn, du König. David gesteht hier ein, hier geht es um den König im höchsten Sinne, den König schlechthin, den König aller Könige, den Gott, durch den Könige regieren und dem er und alle anderen Könige Unterwürfigkeit und Gehorsam schuldig sind. Ehrfurcht, Demut, Erhöhung, das sind sind richtige Worte, um zu beschreiben, wie wir, in welcher Beziehung wir zu Gott stehen sollten. Wir halten uns immer wieder für selbstgerecht, unabhängig und klug. Doch weise sind wir erst, wenn wir Gott anerkennen als den König, als den, der er ist, der Schöpfer, wir sein Geschöpf. Auch die höchste menschliche Erhöhung lässt uns so klein dastehen im Vergleich zu unserem wunderbaren Gott, dem König. Um in eine innere Haltung der Anbetung zu kommen, müssen wir uns vor Augen halten, wer wir sind. Und wer Gott ist. Und der König David macht uns dies hier vor. Er hat erkannt, dass er, der König, der mächtige König David, der Begnadigung Gottes bedarf und preist den Herrn für sein Wesen. Wörtlich steht hier sogar der König, mein Gott, der König, der einzige König. Er sagt am Ende von Vers 1, ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben immer und ewiglich. David, der erkennt hier die Hoheit Gottes an. Er sagt, ich bewundere dich aufs Höchste. Er gibt seine Bewunderung preis. Er sagt, seinen Namen will er loben immer da. Und was steckt dahinter, wenn wir sagen, mein Name wurde beschmutzt, mein Name wurde geehrt? Das ist Ehre. Und wenn wir diesen Namen, den Namen Gottes hören, dann soll man gleich an diesen wunderbaren, an diesen prächtigen Gott denken, an den Herrn der Herrscharen. Gott hat allmächtige Autorität im ganzen Universum und alle Welt soll bei seinem Namen in Staunen versetzt werden. Er ist der Herr der Herrscharen. David ist wirklich angetan von diesem Gott. Und wie haben wir es bei Malachi gesehen? Wie verächtlich Israel diesen Gott behandelt hat. Statt ihm das Beste zu geben, opferten sie kranke und lahme Tiere. Sie sind es nicht mal wert, dem Statthalter geopfert zu werden. Wie viel weniger dem Gott, dem König, dem Gott der Himmels und der Erde. Und wie oft stellen wir uns so vor Gott auf? Nur wenn wir etwas brauchen, suchen wir Gott. Und wenn er uns dann geholfen hat, vergessen wir, dass wir das gute Opfer versprochen haben und geben ihm das kranke, halbherzige, müde, leere. David, der hat erkannt, dass der Herr der Herrscher, der König, dass er zu preisen ist. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben immer und ewiglich. Deinen Namen loben. Statt loben steht hier im Urtext eigentlich das Wort segnen. Ich möchte deinen Namen segnen, immer und ewiglich. Spurgeon, er schreibt zu diesem Vers: Gott segnen oder Lob preisen heißt, ihn mit persönlicher Zuneigung des Herzens preisen, in einer ihm wohlgefälligen Gesinnung. Dies köstliche Werk wird uns immer leichter, je mehr wir an Erfahrung und Gnade wachsen. David bezeugt, dass er dem Herrn Lob darbringen wollte, durch alle Zeiten seines Daseins hindurch. Für immer hat kein Ende. Wenn er aber dann noch hinzufügt, und ewiglich, so schließt er vollends jeden Gedanken an einen Schluss aus. Unser Lob Gottes wird so ewig währen wie der Gott, den wir loben. Je mehr wir Gott kennenlernen, umso größer wird unser Lob, weil wir sehen, wie gut Gott zu uns ist. Wir wünschen Gott alles Beste. Wir segnen seinen Namen. Er, der das Beste ist, unsere innere Gesinnung ist wirklich wohlgesonnen ihm gegenüber. Und wir wollen seinen Namen loben immer. Immer, das heißt ohne Ende. Und nicht, wie wir immer manchmal benutzen, wenn wir den Kindern sagen, immer räumst du dein Zimmer nicht auf. Weil es gerade so uns so vorkommt, als ob es immer ist und wir wollen unserem Ausdruck Gewicht verleihen. Nein, wenn hier steht immer und ewiglich, dann heißt es immer. In jeder Situation. Über den Tod hinaus will der Psalmist Gottes Namen loben. So sehr ist er erfüllt hier von der Dankbarkeit. Er sieht den Tod nicht als Grenze, sondern immer und ewiglich möchte er Gott loben. Über den Tod hinaus. Doch immer ist wahrlich nicht leicht, oder? Immer Gott loben? Wie kannst du tief erfreut sein am Herrn, wenn die Lebensumstände gerade wie ein heftiger Windstoß daherkommen und dich aus der Bahn werfen wollen? Wie können wir da Gott immer noch loben? Wir haben das in Römer 8 gelesen, dass uns die Dinge zum Besten dienen. Ja, und wir können aus Erfahrungen schreiben oder sagen, ja, Gott hat es wirklich immer gut getan. Und doch fällt es uns immer wieder so schwer. Und ich möchte hier ein etwas längeres Zitat von einem Prediger aus England zitieren, was mir sehr gefällt, und zu diesen Umständen und wie wir trotz dieser Umstände Gott preisen können. Das Lob Gottes, sagt er, ist das einzige Stück der religiösen Pflichten, die wir in dem jetzigen Leben ausüben, das von ewiger Dauer ist. Wir bringen jetzt Bitten und Flehen dar, aber es wird eine Zeit kommen, wo das letzte Bittgebet zu Gottes Thron emporgestiegen sein wird. Wir üben uns im Glauben, aber es wird eine Zeit sein, wo der Glaube sich in Schauen auflöst. Wir hoffen, und Hoffnung lässt sich nicht zu Schanden werden, aber es wird eine Zeit geben, wo das Hoffen erstirbt, in dem seligen Genuss der Herrlichkeit, die Gott enthüllen wird. Der Lobpreis jedoch, er zieht singend in den Himmel ein und schickt sich an, ohne noch einen Lehrer dazu nötig zu haben, in die Harfe zu greifen, die droben auf ihn wartet und das Lied des Lammes in vieltausendfältigem Echo der Ewigen erklingen zu lassen. Ein wunderbares Bild. Er sagt weiter, in der wechselreichen Welt, in der wir jetzt leben, gibt es Tage von allerlei Art und mit mannigfaltigen Erfahrungen, die miteinander das buntscheckige Gemengsel bilden, als welches sich das irdische Leben auch des Christen darstellt. Es gibt für uns hienieden Tage des Wartens und des Harrens, in denen es scheint, als kämen wir keinen Schritt vorwärts, weil wir auf allen Seiten von Nöten und Schwierigkeiten eingeschlossen sind. aus denen wir keinen Ausweg finden, wo uns nichts übrig bleibt, als zu harren, dass der Herr wohl in uns und für uns tun werde. Es gibt Wachtage, wo wir uns keinen Augenblick dem Schlummer überlassen dürfen, sondern alle Zeit auf die Angriffe unserer geistlichen Feinde gerüstet sein müssen. Es gibt Tage der Schlacht, wo wir mit entfalteten Banner und in voller Rüstung für die Wahrheit in den Kampf gehen müssen. Und es gibt Tage des Weinens, wo es uns ist, als wären die Brunnen der großen Tiefe in unserem Inneren aufgebrochen und als müssten wir weinend zum Himmel einziehen. Doch diese Tage gehen einer nach dem anderen vorüber und es kommt der Augenblick, wo sie alle für immer vorbei sein werden. Die Tage des Harrens alle vergangen, die Tage des Kampfes für immer dahin, die Tage des Wachens alle zu Ende. Aber der Tag des Lobpreises wird nie ein Ende nehmen. In die Ewigkeit der Ewigkeiten. Wir werden so lange lieben und loben, wie wir leben werden. Und unser Danken wird so ewig frisch sein wie unser Denken. Dann werden keine inneren Störungen und keine äußeren Hindernisse mehr unser Leben, mehr unser Loben unterbrechen. Das sagt William Morley Punchin zu diesem Thema. Ein wirklich wunderbares Zitat über unser Leben hier. Warum nicht schon hier? Warum nicht von dir? Es ist nicht so einfach, Gott in allen Lebenslagen zu loben, nicht wahr? Aber es ist eine Frage des Betrachtungswinkels. Und in all diesen großen Dingen, die wir wirklich erleben können, habe ich in der Vorbereitung dieser Predigt nur eine ganz Kleinigkeit erlebt, wirklich nur. Also wirklich nur eine Kleinigkeit, ich möchte es nicht überbetonen, aber dieser Text hat da in mein Leben gesprochen. Und zwar war es um 4 Uhr nachts, kurz bevor ich diese Predigt das erste Mal bei uns gehalten habe. Und unser jüngster Sohn ist aufgewacht und wollte nicht mehr schlafen um 4 Uhr. Und ich war noch so müde und meine Frau auch. Und er konnte einfach nicht mehr schlafen, hat die ganze Zeit geweint. Und irgendwann mal, ich war schon etwas, ja, wie sagt man, so ein bisschen angefressen, habe ich mich dann doch erbarmt. Und habe ihm ein bisschen ein Liedchen vorgesungen, irgendwas gedichtet, so eine Melodie, so ein bisschen vorgesummt. In dem Moment kam mir der Gedanke, Mensch, Psalm, machst du nicht gerade irgendwas mit Psalmen? Ich habe doch diesen Text hier durchgearbeitet. Und in dem Moment, wo ich dachte, täglich in allen Situationen will ich Gott preisen, saß ich da um 4 Uhr nachts mit meinem Sohnemann und dachte, Mensch, das ist gar nicht so schlimm. Und auf einmal war das wirklich nur noch halb so schlimm. Es hat Klick gemacht und ich war dankbar, dass dieser Bibeltext meinen Alltag erreicht hatte. Ich las von einem Prediger, der für eine gnädige Errettung seine Dankbarkeit ausdrückte. Und zu einem anderen Prediger sagte, als ich heute hierher ritt, da stolperte mein Pferd und stürzte mich beinahe über die Brücke herunter, wo ich augenblicklich meinen Tod gefunden hätte. Allein ich kam unverletzt davon. Er hat etwas Dramatisches erlebt. Fast wäre er vom Pferd gestürzt und bei der Brücke und in den Abgrund gefallen. Und er sagt dem anderen Prediger, Mensch, Gott ist so gnädig und hat mich errettet. Ich bin ihm dankbar. Sagt der andere Prediger, ich kann dir noch mehr sagen. Oh, jetzt sind wir gespannt, was ist ihm passiert. Als ich heute hierher ritt, ist mein Pferd gar nicht gestolpert. Den einen hatte Gott aus der Gefahr geführt, er hatte ihn bewahrt und darum fühlte er sich jetzt wirklich dankbar gegen ihn. Den anderen aber hatte Gott einfach beschützt und bewahrt, dass ihm keine Gefahr begegnete. Welcher hatte nun am meisten Ursache, dankbar zu sein? Gewiss der Letztere. Der Gesunde weiß aber um die Gabe seiner Gesundheit nicht. Er weiß ihn nicht gehörig zu schätzen, bis Gott ihn in eine schwere Krankheit hinein und wieder herausgeführt hat. Wie oft sind wir nur nach diesen gefährlichen Situationen dankbar? Wenn wir vor einem Unfall bewahrt wurden. Aber wenn wir diese hunderten Kilometer fahren auf der Autobahn und wieder gut angekommen sind, sind wir immer mit einem Gebet noch beim Herrn? Ich kann mich erinnern an eine Situation, wo ich mit der Mitfahrgelegenheit einige Leute mitgenommen habe und ich hatte mir fest vorgenommen, am Anfang möchte ich beten. Laut beten und sagen, dass wir um den Segen Gottes für die Fahrt bitten. Und ich hatte eine Frau, die hatte sich für die Hin- und die Rückfahrt angemeldet. Und als sie in das Auto einstieg, es war so eine schwarze mit so ganz vielen Ringen und Ketten und ganz komisch, Erscheinungsbild, so ein bisschen unheimlich. Und genau sie war es, die auch zurückfahren wollte. Und ich war ein bisschen aufgeregt, aber dachte, ja, nein, wir werden jetzt beten am Anfang, habe das gesagt. Und wir sind wunderbar durchgekommen. Auf der Gegenspur war viel Stau. Und als wir zurückgefahren sind, wir saßen im Auto und ich habe gesagt, ich möchte beten, dass wir gut ankommen. Was sagte diese Frau? Ja, mach das, das hat auf der Hinfahrt so gut geholfen. Wir bleiben so oft bewahrt. Ich erlebe das so viel, wenn ich im Außendienst unterwegs bin und bin Gott so dankbar. Und nicht nur in schwierigen Situationen, in gefährlichen können wir dankbar sein. Wir werden in der ganzen Schrift aufgerufen, so wie jetzt auch in dem Wochenvers hier lesen, seid dankbar, aus dem Thessalonicher Brief, glaube ich, ist er, ja? Wir lesen es in Kolosser. Paulus erinnert immer wieder daran, andere erinnern, dass wir dankbar sein sollen in all dem, was wir erleben, in all der Gnade, die uns zugutekommt. Er sagt in Kapitel 3 im Kolosserbrief 15 bis 17, und der Friede Gottes regiere in euren Herzen, zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib, und seid dankbar. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen in aller Weisheit, lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Und der Friede Gottes regiere in eurem Herzen. Damit fängt er an. Es ist doch so wunderbar, dass Gott uns den Frieden ins Herz geschenkt hat. Da müsste so viel Dankbarkeit herauskommen aus unserem Leben. Aber wir müssen immer wieder daran erinnert werden. Nun, Dankbarkeit ist nicht der einzige Grund, warum wir Gott preisen können. Das haben wir gesehen. Nicht immer ist uns nach Dankbarkeit und Lob zumute. Und doch steht uns in jeder Lebenssituation der himmlische Vater zur Seite. Und wir sind aufgefordert, ihn zu erheben, zu loben, zu preisen, zu rühmen, weil er gut ist. Und das ist hier der größte Wunsch von David. Er sagt, täglich will ich dich preisen und deinen Namen rühmen immer und ewiglich. Wenn wir die Verse so mal durchgehen, sagt in Vers 1, ich will dich erheben. Vers 2, täglich will ich dich preisen. Vers 5, von dem herrlichen Glanz deiner Majestät will ich sprechen. Vers 6, deine Größe will ich verkündigen. Viermal schreibt er hier in diesen ersten 6 Versen, ich will. Und zweimal, man soll, in Vers 7 dann auch wieder. In Vers 21 dann am Ende, mein Mund soll den Ruhm des Herrn verkünden. In der Situation, wo David hier dieses Loblied geschrieben hat, da bin ich mir sicher, da war er voll des Lobes. Wirklich dankbar. Er strömte nur so aus ihm heraus. Er pries Gott von ganzem Herzen. Aber es gab auch im Leben Davids Momente, wo ihm danach gar nicht zumute war. Es gab Situationen, wo er verfolgt wurde und es ihm nicht gut ging. Wo er nah am Tod war. Es gab Situationen, wo er tief in Sünde fiel. Es gab Situationen, wo seine Kinder falsche Wege gingen. Und vieles mehr. Und er nimmt sich vor, ich will den Herrn preisen. Ein Autor schreibt dazu, wenn wir zu der gegenwärtigen Stunde nicht all das Lob Gottes, das in unserem Herzen ist, aussagen können, so ist es weise, wenn wir unseren Entschluss festigen, in den köstlichen Werken fortzufahren und es als Gelübde niederschreiben, ich will dich erheben, mein Gott. Unsere Liebe zu Gott ist nicht eine Sache gewisser heiliger Zeiten. Wenn wir so darüber nachdenken, dann hat jeder Tag wirklich genügend, wofür wir Gott dankbar sein können. David schreibt, dich will ich loben. Wir bewundern und verehren nicht nur die Worte und Werke des Herrn, wir bewundern ihn selbst. Er umgibt uns in jeder Minute unseres Lebens. Wir nehmen es wahr und preisen ihn. Er ist da und nicht nur eine Idee. Warum nicht schon hier? Warum nicht von dir? Wie geht dieser Satz bei dir zu Ende? Ich will dich preisen, immer und ewiglich? Für den Psalmisten hier, da ist die Antwort klar. Er will den Herrn preisen und seinen Namen rühmen täglich. Täglich und von Generation zu Generation. Das ist der zweite Punkt, den ich betonen möchte, ab Vers 3. Lobe Gott von Generation zu Generation. Lass mich nochmal ab Vers 3 lesen, bis 7. Groß ist der Herr und hoch zu loben, ja, seine Größe ist unerforschlich. Ein Geschlecht rühme dem anderen deine Werke und verkündige deine mächtigen Taten. Von dem herrlichen Glanz deiner Majestät will ich sprechen und von deinen Wundertaten. Von der Macht deines furchterregenden Waltens soll man reden und deine Größe will ich verkünden. Das Lob deiner großen Güte soll man reichlich fließen lassen und deine Gerechtigkeit soll man jubelnd rühmen. Es ist die Pflicht einer jeden biblischen Generation von Christen, dafür zu sorgen, dass die nächste Generation von den großen Taten Gottes hört. Es ist die Pflicht einer jeden biblischen Generation, dafür zu sorgen, dass die nächste Generation von den großen Taten Gottes hört. Gott wird nicht eine neue Bibel oder neue Propheten in jede Generation fallen lassen. Er will, dass die ältere Generation die Wahrheit an die jüngere weitergibt. Sie soll es vorleben, sie soll vorleben zu lesen, zu denken, zu vertrauen, zu gehorchen, sich daran zu freuen. Und dieser Psalm 145 hier, er spricht nicht nur darum, wie wichtig es ist, diese Wahrheit an die nächste Generation weiterzugeben, er spricht vor allen Dingen um diese Vermittlungsart. Es ist eine Vermittlung mit Freude und für Freude. Beachtet mal die Worte, die der Psalmist hier benutzt. Was sagt er nicht? Ein Geschlecht verkündige dem anderen deine Werke. Sagt er das? Nein. Er schreibt, ein Geschlecht rühme dem anderen deine Werke. Das Ziel ist, dass auch die neue Generation Gott zujubelt. Doch der Weg ist nicht so trockene, nüchterne, ja gleichgültige Wissensvermittlung von Gott. Egal ob zu Hause oder in der Gemeinde. Dann würden wir eine Sache lehren, aber die andere Sache leben. Nein, Gott ist groß und so geben wir es auch an die nächste Generation weiter. An die anderen Menschen, die wir haben in unserer Umgebung. Mit Begeisterung von diesem Gott. Denn begeisterndes Leben, das steckt an. Und die Wahrheit. Wenn wir das Evangelium selbst verstanden haben, dann sind wir begeistert von diesem himmlischen Vater, oder? Dann sind wir als Sünder, wir sind doch als Sünder vollkommen auf seine Gnade angewiesen. Und wenn wir das nicht tun, dann sagen wir zwar, dass Gott großartig ist, aber wir leben etwas anderes. Wir lehren dann eigentlich, dass er nicht großartig ist. Wir sind jetzt hier in der Auslegung gleich zu Vers 4 gesprungen, weil das hier das Zentrum dieses Abschnittes ist. Doch auch schon der Vers 3, der betont, was ich gerade sagte. Er schreibt, groß ist der Herr und hoch zu loben, ja seine Größe ist unerforschlich. Wenn wir in Vers 1 davon gesprochen haben, dass Gott erhoben wird, so wird es hier nochmal betont, so ein großer Gott ist hoch zu loben. Von einem persönlich und von der nächsten Generation. Als der König David an anderer Stelle das Volk aufrief, für den Tempelbau zu spenden, da lesen wir in 1. Chronik 29 ab Vers 9, und das Volk freute sich über ihr freiwilliges Geben. Denn sie gaben dem Herrn von ganzem Herzen, freiwillig. Und auch der König David war hoch erfreut. Und David lobte den Herrn vor der ganzen Gemeinde und sprach, gelobt seist du, o Herr, du Gott unseres Vaters Israel, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein, o Herr, ist die Majestät und die Gewalt und die Herrlichkeit und der Glanz und der Ruhm. Denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein, o Herr, ist das Reich und du bist als Haupt über alles erhaben. Reichtum und Ehre kommen von dir, du herrschst über alles, in deiner Hand stehen Kraft und Macht. In deiner Hand steht alles, alles groß zu machen und stark zu machen. Und nun, unser Gott, wir danken dir und rühmen deinen herrlichen Namen. Voll von Dank. Gott, der als Haupt über alles erhaben ist, herrscht, ihm gibt das ganze Volk gerne, vom ganzen Herzen, freiwillig. Sie wollen dem Herrn loben mit allem, was sie haben. Kein Gesang wäre zu prächtig, kein Chor zu groß, kein Psalm zu erhaben, um den Herrn der Herrlichkeit zu preisen. Groß ist der Herr und hoch zu loben, ja seine Größe ist unerforschlich. Der Psalmist, der erkennt, dass Gott groß ist, sogar so groß, dass er es nicht fassen kann, unerforschlich. Unser menschlicher Verstand ist hier begrenzt. Aber wir können es mit unserem Herzen lieben und anderen von seiner Größe erzählen. Und die beste Weise, den beste Weise, den allgegenwärtigen, allwissenden, unerforschlichen Gott anzubeten, ist zu bekennen, dass er unerforschlich, dass er unbegreifbar, groß und herrlich ist. Vor seinem blendenden Licht der Herrlichkeit in Ehrfurcht niederzusinken und die Augen zu schließen. Und mit dem Propheten Jesaja zu sagen, Kapitel 40, Vers 27, da lese ich: Warum sprichst du denn Jakob und sagst zu Israel, mein Weg ist verborgen vor dem Herrn und mein Recht entgeht meinem Gott? Weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Knaben werden müde und matt und junge Männer straucheln und fallen, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Unerforschlich, beziehungsweise unbegreiflich besagt nicht, dass Gott Israel, dass Gott irrational oder unlogisch ist, sodass wir letztendlich sogar daran gehindert wären, seinen Gedanken zu folgen. Gemeint ist vielmehr, dass unser Verstand es nicht fassen kann, weil Gott unendlich ist und wir endliche Wesen. Man könnte es so vergleichen mit der Redensweise von Eltern, die mit ihren Kleinkindern reden. Ich kann mit meinem Sohn begeistert über irgendwelche Datenbanken reden, die irgendwie programmiert worden sind. Er wird das nicht verstehen, aber wird genau wissen, das ist echt gut, was Papa da gemacht hat. Und mit dem Alter wird er mehr und mehr verstehen, wie wunderbar das alles verknüpft ist. Er wird mehr und mehr von diesem wahren Wissen verstehen und reagiert darauf mit wachsender Liebe und zunehmendem Vertrauen, je mehr er versteht. Wir erkennen an, dass Gott, unser Schöpfer, größer ist als wir, dass wir sein Geschöpf sind, und dies führt uns zur Anbetung. Ich habe am Anfang schon gesagt, dass in diesen 21 Versen hier 34 Eigenschaften oder Werke Gottes genannt sind. Das sind seine Werke, seine mächtigen Taten. In Vers 5 heißt es, der herrliche Glanz deiner Majestät, deine Wundertaten. Vers 6, die Macht deines furchterregenden Waltens, deine Größe. Vers 7, deine große Güte, deine Gerechtigkeit. Und es fährt weiter so fort. Das Wesen und die Ehrfurcht gebietenden Werke bieten uns so sehr viel Material, dass wir gar nicht alles bewältigen können. Und die ganze Ewigkeit brauchen, um noch mehr und mehr über ihn zu lernen. Es sind so viele Dinge genannt, die wir mit Gott erleben können und die wir der nächsten Generation weitergeben sollten. Ein Geschlecht rühme dem anderen deine Werke und verkündige deine mächtigen Taten. Ich habe bereits betont, wie wichtig es ist, die nächste Generation in das Lob Gottes mit einzubeziehen. Und wir kennen das schon aus dem 5. Buch Mose, aus dem Höre Israel, wie Israel aufgerufen wird. Ich lese jetzt nur Vers 7, ab Vers 4 geht es eigentlich los. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst oder wenn du aufstehst. Diese Verse sind uns sehr bekannt. Es ist eine klare Anweisung Gottes, unseren Kindern das Wort Gottes zu lernen. Und wenn wir dann im gleichen Kapitel weiterlesen, dann sehen wir sogar, wie das funktionierte. Ab Vers 20. Wenn dich nun dein Sohn in Zukunft fragen und sagen wird, was sind das für Zeugnisse, Satzungen und Rechtsbestimmungen, die euch der Herr, unser Gott, geboten hat, so sollst du deinem Sohn sagen, wir waren Knechte des Pharao in Ägypten. Und der Herr führte uns mit starker Hand aus Ägypten. Und der Herr tat vor unseren Augen große und schreckliche Zeichen und Wunder. In Ägypten, an dem Pharao und an seinem ganzen Haus. Uns aber führte er von dort heraus, um uns hierher zu bringen und unser Land zu geben, das er unseren Vätern zugeschworen hatte. Und der Herr hat uns geboten, all diese Satzungen zu halten, dass wir dem Herrn, unseren Gott, fürchten und es uns gut geht alle Tage und er uns am Leben erhält, wie es heute der Fall ist. Und er wird uns zu Gerechtigkeit dienen, wenn wir darauf achten, all diese Gebote vor dem Herrn, unserem Gott, zu tun, wie er es uns geboten hat. So wie sie aufgefordert wurden in den Versen 4 bis 7 des Psalms, hier auch, die mächtigen Taten zu erzählen, im Psalm 145 jetzt, so machten es die Israeliten. Sie erzählten von den Wundern, von den schrecklichen Zeichen und dass es ihnen mit dem Herrn gut geht alle Tage, wie es heute der Fall ist, sagen sie. Gott befahl sogar, die Aufstellung von Gedenksteinen. In Josua 4 lesen wir, dass Josua 12 Steine als Andenken aufbauen ließ. Ab Vers 20, Josua 4, ab Vers 20. Und Josua richtete die 12 Steine, die er aus dem Jordan genommen hatte, in Gilgal auf. Und er redete zu den Kindern Israels und sprach: Wenn in Zukunft eure Kinder ihre Väter fragen und sagen werden, was bedeuten diese Steine? So sollt ihr euren Kindern erklären und sagen: Israel ging auf trockenem Boden durch diesen Jordan. Als der Herr, euer Gott, das Wasser des Jordan vor euch vertrocknen ließ, bis ihr hinübergegangen wart, ebenso wie der Herr, euer Gott, es am Schilfsmeer getan hat, dass er vor uns vertrocknen ließ, bis wir hindurchgegangen waren. Damit alle Völker auf Erden erkennen, wie mächtig die Hand des Herrn ist und damit ihr den Herrn, euren Gott, alle Zeit fürchtet. Hilfsmittel scheinen erlaubt zu sein, um ins Gespräch über unseren Herrn zu kommen. Ein schönes Poster an der Wand, hängt ein Bild, wo wir gefragt werden, na? Ein Bildschirmschoner auf der Arbeit oder ähnliche Dinge. Wir haben eine Verpflichtung gegenüber der nächsten Generation und in erster Linie sind wir als Eltern gefragt. Wir sind gefragt, von den großen Taten Gottes weiter zu erzählen, die er vollbracht hat. Die wunderbaren Taten von früheren Generationen und auch aus unserem eigenen Leben. Die großen Dinge, die Gott in unserem Leben getan hat. Und wenn ich in mein Umfeld schaue, erinnere ich mich vor allen Dingen an 2 Personen, die mir das so wunderbar vorgelebt haben. Das ist zum einen meine Uroma, die vor ein paar Tagen 100 Jahre alt geworden wäre, und mein Vater. Meine Frau, sie kann ein Lied davon singen, dass wenn ich sage, ich bin nur mal ganz kurz bei meinen Eltern, dass ich dann oft erst viel, viel später nach Hause komme, als eigentlich gedacht. Gut, dass der Empfang da nicht ist in dem Haus, mit meinem Netz. Sie kann mich da schlecht erreichen, dann müsste sie meine Eltern anrufen. Aber der Grund ist, dass mein Vater immer wieder Dinge erzählt, die wieder passiert sind. Er ist so begeistert davon, er muss das immer loswerden. An sich ein schöner Grund. Ich bin bei einem begeisterten Glaubensmann, der voller Freude von dem erzählt, was Gott wieder getan hat. Und bei meiner Uroma, da war es so, sie hat von einer Zeit erzählt, die ich nicht kannte. Von dem Ersten Weltkrieg, von dem Zweiten Weltkrieg, von der Flucht, von der Hungersnot, von den Zeiten des Krieges, wo es ihnen wirklich schlecht ging, wo sie nah am Tod waren. Und ich weiß nicht mehr viel von den einzelnen Geschichten, was sie erzählte. Aber ich weiß, dass sie immer wieder sagte, Gott ist so gut. In all diesem Leid, von dem sie erzählte, sagte sie immer, sie war immer so dankbar und freute sich auf das Wiedersehen mit dem Herrn. Und sie sagte jedes Mal, Gott ist so gut. Diese Worte sind mir von ihr nur in Erinnerung. Wir haben eine Verpflichtung gegenüber der zukünftigen Generation. Und jeder von uns ist da gefragt. Wenn einige von euch schon etwas älter sind und schon vieles erlebt haben, dann denkt nicht, dass die neue Generation eh eine ganz andere ist und kaum Gemeinsamkeiten da sind. Das ist keine Ausrede zu schweigen, sondern erzählt aus eurem Leben und sagt ihnen, Gott ist so gut. Wir haben eine Verpflichtung gegenüber der zukünftigen Generation. Und jeder von uns ist gefragt. Es ist nicht in erster Linie die Aufgabe der Gemeinde, der Kinderstunde oder der Teenie-Arbeit, was auch immer hier ist, den Kindern gläubiger Eltern das Evangelium zu bringen. Es gibt genügend Menschen, die aus der Welt kommen, die keine gläubigen Elternhäuser haben, denen wir das Evangelium bringen. Aber in erster Linie ist es die Aufgabe der Eltern. Kommst du dem nach? Wann hast du deinem Kind oder Enkelkind das letzte Mal vorgeschwärmt, wie groß Gott ist? Allzu schnell verstecken wir uns hinter der Gemeinde und meinen, sie wird schon all diese Lücken auffüllen. Geschwister, wir haben hier oft ein ernstes Problem. Wir haben verlernt, in unseren Familien natürlich über den Glauben zu reden. Nicht über irgendwelche theologischen Diskussionen, sondern natürliches Unterhalten über das, was Gott tut. Vielleicht hast du es nicht vorgelebt bekommen, doch es sollte kein Grund sein, nicht danach zu suchen, zu trachten. Und es fängt an, dass wir Gott selbst erstmal besser kennenlernen, Und dann können wir begeistert sein und haben auch ordentlich Gesprächsstoff. Ein Autor drückt es so aus: Wir blicken auf die Erfahrungen unserer Väter zurück und singen davon in heiligen Liedern. Ebenso werden unsere Kinder den Herrn preisen lernen aus den Werken, die er unter uns vollführt. Lasst uns wohl darauf Acht haben, dass wir Gott vor unseren Kindern loben und nie in ihnen den Gedanken aufkommen lassen, dass sein Dienst keine Lust, sondern eine Last sei. Wir wollen keine nächste Generation, die nur den Kopf hat voll Wissen über die Werke Gottes. Wir wollen Köpfe voller Fakten und einem rechten Herz, das für diesen Herrn brennt, voller Liebe. Wegen diesen Fakten. Herzen, die bereit sind, alles Jesus abzugeben. Wir könnten uns jetzt noch jeden einzelnen Aspekt anschauen, den David in diesem Psalm weitergibt. Diese wunderbaren Eigenschaften Gottes. Aber lasst es mich für heute so zusammenfassen. Gott ist gut. Es lohnt sich, ihm zu folgen, seine Werke in unserem Leben zu erfahren. Er ist gütig gegen alle Menschen. Er erhält uns das Leben bis zu dieser Stunde. Wir lesen weiter in diesem Psalm, dass er gerecht ist, dass er den Sünder nicht ungestraft davonkommen lässt, doch dass er voll Gnade ist und den Bußfertigen die Sünde vergibt. Und wir wollen diesen Gott täglich erheben. Ihn, den König. Wir wollen ihn damit ehren und auch der nachfolgenden Generation zeigen, was unser Leben ausmacht. Warum nicht schon hier? Warum nicht von dir? In der Anbetung zeigt sich unsere Einstellung zu Gott. Da können wir unsere geistliche Temperatur messen. Begeisterndes Leben steckt an, oder? Gott sei uns gnädig im Ausleben und im Nachdenken darüber. Amen.